Laut und leise. Schnell und langsam. Politisch, kritisch, witzig. Bürgerinnen und Bürger machen Radio. Bürgerradio aus der Volkshochschule.
Radio Grüne Welle.
Das erfrischende Umweltmagazin.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Grüne Welle. Radio Grüne Welle ist das Umweltradio im Bürgerfunk und wir berichten an jedem ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr über Umweltthemen. Unser heutiges Thema der gesamten Sendung ist das Thema Tschernobyl. 20 Jahre die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26.04.1986, also vor rund 20 Jahren. In Block 4 des Kraftwerkes kam es zu einer Kernschmelze verbunden mit einer Explosion. Es wurden enorme Mengen an Radioaktivität frei, da der Block 4 buchstäblich in die Luft flog. Heute werden unterschiedliche Beiträge zu dem Thema Tschernobyl mit dabei sein. Unsere Freunde Sarah und Peter sind wieder dabei. Petra führte ein Telefoninterview mit dem Greenpeace-Experten Heinz Mitterl über die heutige Situation und über generelle Fragen zur Atomkraft. Und ich werde noch Impressionen aus Tschernobyl vorlesen, erlebt und geschrieben von der Autorin Ortrun Albers. Erster Titel hier bei Radio Grüne Welle ist Pantheon Rocco Globalizado. Unser erster Beitrag bei Radio Grüne Welle ist ein Interview mit dem Greenpeace-Experten Heinz Smital über die Katastrophe von Tschernobyl, insbesondere aus heutiger Sicht, also 20 Jahre nach dem GAU. Petra sprach mit ihm per Telefon und wir bringen dies Interview in zwei Teilen und hier ist der erste.
Vor 20 Jahren fand die Katastrophe von Tschernobyl statt. Welche Auswirkungen hat dieses Ereignis heute?
Das Ereignis hat immer noch Auswirkungen auf heute. Man geht davon aus, dass etwa 270.000 Menschen an Krebs erkranken werden und etwa 90.000 könnten tödlich enden. Diese Zahl ist viel höher, als die internationale Atomenergiebehörde Ende letzten Jahres herausgegeben hat. Und diese ganzen gesundheitlichen Folgen, das ist noch nicht abschließend zu beurteilen. Es muss vielleicht erwähnt werden, dass die Grenzwerte für Strahlungshöchstwerte in der Laufe der Geschichte immer wieder herabgesetzt werden mussten. Also neue Erkenntnisse bringen Erkenntnisse zutage, dass man die Grenzwerte herabsetzen muss. Und ich glaube, hier ist auch noch der Boden nicht unbedingt erreicht. Neben den Krankheiten ist es aber auch so, dass die Natur unter der Katastrophe von Tschernobyl immer noch leidet. Wenn man in diese evakuierte Stadt kommt, Pripyat, ich war letztes Jahr dort, dann sieht man so, dass die Natur sich die Stadt zurückerobert. Da wachsen Bäume zwischen den Betonplatten. Aber es fällt zum Beispiel auf, dass kaum Vögel da sind. Und das liegt dann daran, wenn man genauer hinschaut, Strontium 90, ne, das lagert sich in den Knochen ab und eben auch in der Eierschale. Und damit werden vor allem junge Vögel strahlenbelastet und haben dann weniger Überlebenschancen. Und das wirkt sich dann auf die Population aus. Und ganz generell muss man sagen, die Böden in Tschernobyl sind verstrahlt, eben nicht nur in dem offiziellen Bereich, da gibt es ungefähr so eine 30-Kilometer-Zone, die nicht ganz rund ist, sondern so schon den Gegebenheiten angepasst, aber auch weit außerhalb davon findet man Böden, die ums 10- bis 30-fache über den Grenzwerten liegen. Dort sollen wieder Leute wohnen, das ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand.
Es soll ein neuer Schutzmantel gebaut werden, wie ist er geplant und wie sind die Kosten?
Also da muss man erstmal sagen, der alte Schutzmantel, der wurde in großer Eile und mit gigantischem Aufwand gebaut. Da haben 800.000 Leute dran gearbeitet. Manche konnten nur ganz kurz arbeiten, eine Minute, weil die Strahlenbelastung so hoch war. Da hat man nicht alle statischen und alle strahlen- und bautechnischen Handwerke berücksichtigen können. Und der war auch nur für 20 Jahre etwa konzipiert, 20 bis 30 Jahre. Diese Zeit ist nun erreicht und es muss ein neuer Schutzmantel gebaut werden. Das wird das größte Bauwerk, bewegliche, das je auf der Erde gebaut werden soll. 125 Meter hoch, 20.000 Tonnen schwer, soll auf Schienen gebaut werden, weil man über dem Reaktor nicht bauen kann. Da ist die Strahlung so hoch, sondern wird daneben gebaut und soll dann über den Reaktor drüber geschoben werden. Baukosten sind etwa mit 1 Milliarde Euro im Moment veranschlagt, aber je genauer man die einzelnen Arbeitsschritte dann planen wird, desto mehr sieht man die Komplikationen und die Schwierigkeiten und das verteuert dann natürlich das ganze Werk.
Still my heart and hold my tongue. I feel my time has come. Let me in, unlock the door. I never felt this way before, and the wheels just keep on turning. The drummer begins to drum. I don't know which way I'm going. I don't know which way I've come. Hold my head inside your hand. I need someone who understands. I need someone, someone who hears. For you I've waited all these years. For you I'd wait till kingdom come, until my day. My day is done, and say you'll come and set me free. Just say you'll wait for me. Your tears and in your blood, in your fire and in your flood, I hear you laugh, I heard you sing. I wouldn't change a single thing. Just keep on turning. The drummers begin to drum. I don't know which way I'm going. I don't know what I'll become. For you I'd wait till kingdom come, until my days. My days are done. Say you'll come and set me free. Just say you'll wait for me. Just say you'll wait for me. Say you'll wait.
Und nun der zweite Teil des Telefoninterviews zum Tschernobyl-GAU mit dem Greenpeace-Experten Heinz Mittal. Die Fragen stellte Petra.
Wie sicher sind deutsche AKWs?
Deutsche AKWs haben zum Teil andere Konstruktionen, also sie sind nicht graphitmoderiert, sondern wassermoderiert, das heißt die Neutronen werden durch Wasser abgebremst. Es gibt aber auch in England zum Beispiel graphitmoderierte Reaktoren. In Deutschland, bei den anderen Konstruktionen, können auch andere Probleme auftreten. Also zum Beispiel bei den Siedewasserreaktoren war immer ein Problem der Wasserstoffbildung. Durch Radiolyse wird Wasser getrennt, es bildet sich Wasserstoff, Knallgas. Und das hat auch zum Beispiel in Brunsbüttel zu einer sehr schweren Explosion geführt, wo ein Rohr, das 400 Bar aushält, völlig zerrissen worden ist. Da wurde ein schwerer Stahlträger, der 200 Tonnen wiegt, verbogen durch die herabfliegenden Teile. Und das war so nahe an dem Reaktorkern, dass man es gar nicht inspizieren konnte, ohne den Reaktor runterzufahren. Das heißt, sozusagen in Deutschland ist man auch das ein oder andere Mal schon ganz knapp an einer großen Katastrophe vorbeigeschlittert. Das wird dann meistens nicht so bekannt, weil erst der richtige Unfall nicht zu verbergen ist.
Welche Auswirkungen hätte ein Reaktorunfall in Deutschland?
Ein Reaktorunfall in Deutschland könnte auch noch viel größere Auswirkungen haben als der von Tschernobyl. In Tschernobyl wurden einerseits die Radionuklide auch auf große Flächen und große Räume verfrachtet. Wenn das lokaler bleibt, ist die Kontaminierung vielleicht sogar größer. Und in einem dicht besiedelten Raum, wie es Deutschland ist, wären das wirklich sozusagen katastrophale Zustände.
Ist das Entsorgungsproblem gelöst?
Das Entsorgungsproblem ist eben auch noch ungelöst. Es gibt weltweit kein einziges sicheres Endlager für hochradioaktiven Müll. Und es ist auch gar nicht so leicht absehbar, dass das existieren wird. weil man muss den radioaktiven Müll wirklich für undenkbar lange Zeiträume einschließen. Plutonium zum Beispiel eine Halbwertszeit von etwa 24.000 Jahren. Dann ist es aber erst zur Hälfte zerfallen. Das heißt, man muss also viele Halbwertszeiten das sicher einschließen. Also viele zigtausend Jahre. Wenn man denkt, die Pyramiden der alten Ägypter, das ist 5.000 Jahre her, das wäre sozusagen noch erst ein Klacks. Also wenn die damals Nukleartechnik verwendet hätten, dann hätte man heute noch die Probleme mit deren Atommüll. Das ist wirklich eine unverantwortbare Technik für die zukünftigen Generationen.
Danke für das Interview.
Oh, black water, far as I can see. Oh, black water is closing in on me. Who's it black water in a poor man's shoes? Poor people paying rich folks dues. Black water, black water, it's the sign of our time. Blackwater drove us all down here. Oh, Blackwater, our world is filled with fear. Just a sample of what's to come. The world sees the wrong that's done. Blackwater, it's the sign of our time.
tapping at your door. Hello, America, better get ready for more. Trouble, trouble, all round here. Just too tired to shed one tear. Black water, it's the sign of our time.
Das erfrischende Umweltmagazin.
Only kill. stood still when we thought you'd had your fill. This is not a test, it's not a drill. Take no prisoners, only kill.
Unser nächstes Thema hier bei Radio Grüne Welle sind die beiden Freunde Sarah und Peter. Sie reden in unserer heutigen Sendung nicht nur über die Katastrophe von Tschernobyl selber, sondern auch über die Atomkraft generell.
Hallo Sarah, na wie geht's? Was liest du da?
Oh, hallo Peter. Ich lese ein Infoblatt von einem Stromkonzern. Das habe ich heute aus der Bahn mitgenommen. Möglicherweise ist das eine alte Zeitungsbeilage.
Und, was schreibt er?
Hör dir das an. Die deutschen Atomkraftwerke sind sicher. Das Risiko, unsere Reaktoren weiterlaufen zu lassen, ist denkbar gering. Öl und Gas sind heute schon knappe Ressourcen. Uran ist deshalb eine zusätzliche Säule für unsere Energieversorgung.
Als ob Uranvorkommen sich ständig regenerieren würden. Lustigerweise habe ich heute eine Radiosendung von Greenpeace gehört. Da wurde gesagt, dass die weltweiten Uranvorkommen auch bei reduziertem Bedarf nur noch bis 2070 reichen.
Das ist nicht lang. Aber wenn ich das schon lese. Die deutschen Atomkraftwerke sind sicher. Es wird ja momentan ständig über die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl berichtet. Und da handelte es sich um menschliches Versagen. Wenn deutsche Atomkraftwerke sicher sind, dann heißt das doch wohl, dass in Deutschland keine Fehler gemacht werden.
Ja, die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl ist jetzt 20 Jahre her. Die Folgen sind immer noch nicht komplett abschätzbar. Zum Teil werden die Zahlen auch heruntergespielt. Die Internationale Atomenergieorganisation sagt zum Beispiel, dass es bis heute nur 58 Tote durch Tschernobyl gegeben hat. Für die Zukunft rechnet sie mit 4000 Todesopfern durch Verstrahlung.
Bei Quarks und Co. hat der Moderator neulich sowas gesagt wie: Was für eine Arbeit für die Leute, die nach Tschernobyl aufräumen mussten. Und ehrlich gesagt hatte ich an diese Menschen vorher noch nie gedacht. Es gab rund 860.000 Liquidatoren. So werden die sogenannten Aufräumer genannt. Wie viele der Liquidatoren aber an Strahlenschäden gestorben sind, lässt sich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es müssen viele sein. Im Radio wurde nämlich später berichtet, dass bis 1999 schon mehr als 50.000 der Liquidatoren an Strahlenschäden oder Suizid gestorben waren.
Man kann sich gar nicht klar genug machen, was für weitreichende Folgen schon ein einziger Unfall haben kann. In Weißrussland und der Ukraine werden die gesamtwirtschaftlichen Schäden bis zum Jahr 2015 auf über 400 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Dabei steht in diesem Stromversorger-Pamphlet: Atomkraft ist billig. Erneuerbare Energien müssen mit Millionen staatlicher Gelder gefördert werden.
Dabei wurde allein die Entwicklung der Atomkraftwerke in der Vergangenheit von der Bundesregierung mit 20 Milliarden Euro an Steuergeldern subventioniert. Die Betreiber wollen die Atomkraftwerke nur deshalb möglichst lange weiterlaufen lassen, weil sie betriebswirtschaftlich schon abgeschrieben sind. Das Risiko aber spricht dagegen und man weiß nicht, wohin mit dem Atommüll.
Sag mal, was ganz anderes. Stimmt es eigentlich, dass man mit dem Uran aus Atomkraftwerken schon Bomben bauen kann? Ich habe diese Diskussion um die Atomanreicherung im Iran nicht ganz verstanden.
Das ist auch nicht ganz so einfach. Mit dem Uran aus dem Atomkraftwerk kann man noch keine Bombe bauen. Aber um Uran für ein Atomkraftwerk zu benutzen, muss das natürliche Uran schon angereichert werden. Das heißt, der spaltbare Anteil des Urans wird höher konzentriert. Technisch ist das dasselbe Prinzip wie bei einer Urananreicherung zum Bombenbau. Für eine Bombe werden aber weit höhere Konzentrationen benötigt.
Das heißt aber doch, dass im Grunde jedes Land, das ein Atomkraftwerk hat, auch eine Uranbombe bauen kann.
Nur wenn sie auch die Anreicherungstechnologie beherrschen. Und gerade auf die will der Iran nicht verzichten. Aber es wird noch viel komplizierter. Man kann auch aus den abgebrannten Brennstäben Plutonium gewinnen und dann eine Plutonium-Atombombe bauen. Also im Prinzip hast du recht. Ein Land, das ein Atomkraftwerk besitzt, kann theoretisch auch eine Atombombe bauen.
Das sind ja schöne Aussichten. Ich finde es gut, wenn wir weiter in erneuerbare Energien investieren. Auch wenn hier in diesem Pamphlet steht, dass ich dann warten muss, bis der Wind wieder weht.
Es gibt ja nicht nur Windräder. Es gibt ja auch Solarenergie, Biomasse, Geothermie, Wasserkraft.
Two.
Die Autorin Ortrun Albers reiste in 2006 nach Tschernobyl. Ihre Impressionen erschienen bei Greenpeace Deutschland auf der Internetseite. Mariola wird sie nun in gekürzter Form vorlesen.
Da steht er, der Albtraum meiner Kindheit. Der zur Materie gewordene Beweis für die Fehlbarkeit des Menschen. Tschernobyl. Der Reaktor, der explodierte, als ich 13 Jahre alt war. Er sieht aus wie auf den Bildern. Groß. Grau. Mit dieser Metallfassade, diesen Streben. Mir ist mulmig. Unsere Geigenzähler klackern wie wild. Ich war mit meiner Familie auf einer Radtour durch Bayern, als sie damals den Atomunfall bei uns bekannt gaben. Meine Mutter sah besorgt aus. Abends hörte ich, wie sie sich aufregte, weil die Bevölkerung so wenig informiert wurde. Wir wären doch nicht mehr mit dem Rad durch die Gegend gefahren, wenn wir das gewusst hätten, rief sie. Und am 1. Mai, einen wunderbar sonnigen Tag, meinte sie, wir sollten alle drinnen bleiben. Seitdem braucht mir keiner mehr zu erzählen, Atomkraft sei beherrschbar. Mich interessiert nicht, wie wenig wahrscheinlich es ist, dass ein Reaktor hochgeht, wie viele Sicherheitssysteme sie eingebaut haben. Es ist passiert. Es kann wieder passieren. Niemand kann das ausschließen. Und nun, nach 20 Jahren, stehe ich vor diesem Reaktor, der so viel für mich verändert hat. Die Strahlung ist sehr hoch, 200 Meter Luftlinie vom zerstörten Reaktor entfernt. Die Arbeiter auf dem Gelände scheint das wenig zu stören. Sie arbeiten ohne Schutzkleidung. Der Sarkophag war nie eine perfekte Schutzhülle. Konnte und sollte auch gar nicht sein. Hunderttausende sogenannter Liquidatoren haben 1986 ihre Gesundheit ruiniert und die ihrer Kinder oft gleich mit, als sie hastig im Vorbeilaufen diese Schutzhülle erreichten. Einfach auf die Trümmer des Infernos drauf, zum Schweißen, zum Kleben, zum Vernageln war keine Zeit. Jede Minute Strahlung war eine zu viel. Tausende Menschen sind daran gestorben. Es ist komisch, wie schnell man sich an die Radioaktivität gewöhnt. Vorher, in Deutschland, da hatte ich schon Angst vor Pilzen aus Russland. Und am ersten Tag in der Sperrzone, da wo die Heimkehrer leben, habe ich versucht, den ganzen Tag nichts anzufassen. Am liebsten hätte ich 3 Tage lang die Luft angehalten, um nur ja nichts einzuatmen. Aber letztendlich haben wir doch Krautsalat mit Schnitzel gegessen, Moosbeerensaft und Tee getrunken. Wir haben sogar in der Stadt Tschernobyl geschlafen. Sie liegt 8 Kilometer vom gleichnamigen Kraftwerk entfernt. Ihr Leben, ein paar tausend Menschen. Zum Beispiel die Arbeiter, die wochenweise in den Kraftwerken eingesetzt werden. Vor allem nachts ist es gespenstisch in Tschernobyl. Es brennt ganz wenig Licht. Die meisten Häuser stehen leer. Der Wind bläst durch die breiten, leeren Straßen. Es gibt 2 Bars in der Kleinstadt. Kahle, weiße Räume, in denen man Wodka trinken kann. Plastikstühle, Neonröhre, ein Spielautomat. Ich war schon an einigen Plätzen, die wie das Ende der Welt aussahen. Aber so trostlos wie in diesen Bars, in Tschernobyl, war es nirgends. Ich weiß, es ist abgedroschen zu sagen, dass man Radioaktivität nicht hören kann, nicht riechen, nicht schmecken, nicht fühlen. Dass nichts brennt oder juckt, wenn man sich verstrahlt. Aber das zu erleben, einer Strahlenquelle gegenüberzustehen und kein Gefühl für die Gefahr zu entwickeln, weil unser Körper das nicht hinbekommt, Warnhormone auszuschütten, wenn die Sinne nicht gereizt werden, das ist ein ganz unbehagliches Gefühl.
Motor.
Das erfrischende Umweltmagazin.
Das war unsere Juni-Ausgabe von Radio Grüne Welle, produziert im Bürgerradio-Studio der VHS. Die technische Realisation vollführte Hadi Sievert. Unser Thema der gesamten Sendung war 20 Jahre GAU von Tschernobyl. Bei Greenpeace in Wuppertal findet nächste Woche wieder ein Abend für Menschen statt, die Interesse an der Greenpeace-Arbeit haben. Das ist nächste Woche Donnerstag, das ist der 8. Juni um 19 Uhr, Dörpersberg 20, unweit des Hauptbahnhofes in Elberfeld. Wir hören uns am ersten Donnerstag im Monat wieder ab 20 Uhr. Und der erste Donnerstag im Monat, das ist der 6. Juli. Es verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten hier am Mikrofon der Uli Brandl. Tschüss.